Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Die nächste Ausgabe von Kreisab steht auf dem Programm und wir starten gefühlt direkt durch. Kurzer Überblick über die Themen, die heute besprochen werden. Der Kollege Vincent Schuster von Dein hat noch gar keine Ahnung, was alles auf ihn zukommen wird. Aber zunächst mal im zweiten Teil der Sendung ist Finn Ole Martin zu Gast. Da geht es natürlich über die zweite Handball-Bundesliga. Und im Interview der Woche begrüße ich Felix König. Das ist der Geschäftsführer des HBW Balingen-Waldstätten. Ich glaube, der hat eine Menge zu erzählen. Die haben mächtig Druck auf dem Kessel. Die anderen Ergebnisse sprechen nicht so für die Balinger aktuell im Abstiegskampf, wenn sie irgendwie noch 17. werden wollen. Wenn sie 16. werden wollen, wird es noch schwieriger. Aber sie haben den Trainer entlassen, Jens Bürkle, obwohl klar war, dass er im Sommer den Verein sowieso verlassen würde. Und das ist dann immer so eine Thematik, wo ich denke, da kann man noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Und ich habe es ja gesagt, Vincent Schuster sitzt neben mir. Wir haben hier gerade ein Spiel gesehen zwischen dem Bergischen HC und HC Erlangen, das welchen Eindruck bei dir hinterlassen hat?
Es hat den Eindruck hinterlassen, dass wir den BHC zu früh abgeschrieben haben, ehrlich gesagt. Also da nehme ich mich auch mit rein. Ich war hier gegen Eisenach vor nicht mal 2 Wochen. Da hatte man so ein definitives und endgültiges Gefühl nach der Niederlage des BHC. Und alle haben sich schon weggewunken in die zweite Liga. 2 Wochen später und 2 Siege später ist plötzlich Erlangen wieder schwer gefährdet, möglicherweise den Nicht-Abstieg zu verschlafen. Und weil man irgendwie so lange gefühlt nichts damit zu tun hatte, plötzlich aufzuwachen, als es schon zu spät ist. Ich fand, das Spiel heute hat vor allem gezeigt, dass man eben mit Einsatz und mit Mentalität und mit Bereitschaft viel reißen kann und muss wahrscheinlich im Abstiegskampf. Und der BHC hatte in diesen 3 Bereichen einfach die Nase vorn.
Ihr merkt's, wir sprechen über den Abstiegskampf, denn das ist aus meiner Sicht aktuell das Thema in der Bundesliga. Übrigens die Füchse, sie haben am Wochenende verloren bei der MT Melsung, könnte ich jetzt auch noch thematisieren. Ja, vielleicht passiert das noch, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gleich, wenn das Gespräch mit Vince zu Ende ist, hört er noch einen O-Ton von Djibril Mbenge, der sich auch dazu geäußert hat, was sich verändert hat beim Bergischen HC. Das ist ja auch so ein Punkt. Du hast das Spiel in Balingen auch kommentiert. Ich weiß nicht, ob du jetzt neuer BHC-Experte bist. Und wir haben zuletzt hier im Podcast häufig über den BHC gesprochen. Aber ich finde es deswegen auch interessant, weil man sieht, was beispielsweise so eine Trainerentlassung machen kann. Und Djibril hat auch gesagt, wir spielen jetzt deutlich einfacher als vorher. Du hast gerade eben auch schon angedeutet, Mentalität. Ja? Mentalität kann oft auch Qualität schlagen. Jetzt weiß ich nicht, war das heute ein qualitativ hochwertiger Gegner?
Ich finde nicht, dass der HC Erlangen keine Qualität hat. Tatsächlich war das heute für mich noch mal so ein bisschen mehr der Beweis, dass der Trainerwechsel tatsächlich was bewirkt hat. Gegen Balingen kannst du auch mit Jamal Naji an der Seitenlinie gewinnen, ohne dass sich was verändern muss. Das war so mein erster Gedanke. Aber tatsächlich ist es das, was ich jetzt auch mehrfach schon vernommen habe, auch in den Gesprächen vor den beiden Spielen gegen Balingen und heute, dass viele Dinge vereinfacht wurden, simplifiziert. Also auch was die Deckungsarbeit angeht, gab es davor offenbar 100 verschiedene Strategien. Je nachdem, welcher gegnerische Spieler auf die Abwehr zuläuft, gibt es eine andere Verteidigungshaltung. Das ist ja bis zu einem gewissen Punkt sicher auch sinnvoll, aber es war wohl so, dass das die Köpfe der Spieler überlastet hat und das Spiel insgesamt zu verkopft war. Jetzt hat man in den letzten beiden Spielen eine sehr, sehr kompakte 6-0 gesehen. Also heute, das war wirklich eine Wand. Da gab es einfach kein Durchkommen. Der BHC hat sich darauf konzentriert, was an eigenem Spielermaterial da ist, dass man da ein paar lange Recken hat und gegen die kam Erlangen nicht an mit eher kleinen Rückraumspielern, mit denen sie es die meiste Zeit des Spiels versucht haben. Und das hat dann funktioniert und offensichtlich hat das was gelöst. Also ich fand auch, im Spiel nach vorne war mehr Leichtigkeit drin, mehr Selbstvertrauen, mehr Tempo. Und da muss man sagen, hat die Umstellung von Jamal Naji auf Markus Pütz und Arnautur Gunnarsson offensichtlich das bewirkt, was man sich ja hauptsächlich von so einem Trainerwechsel in der Saison oder in so einer Endphase in der Saison erwartet, nämlich einen Stimmungswechsel. Und der HC Erlangen wollte genau dasselbe, denke ich, auch. Johannes Selin wurde jetzt da installiert für Hartmut Meierhofer. Es ist nicht ganz so gut aufgegangen wie beim BHC.
Lass uns doch mal teilhaben an dem, was du aus dem Umfeld des HC Erlangen vernommen hast. Vor dem Spiel und natürlich auch während des Spiels bzw. auch danach in den Interviews. Welchen Eindruck hast du von dieser Mannschaft aktuell?
Ja, ich habe den Eindruck, dass es viele Bekenntnisse gab, auch vor dem Spiel, wenn man sich mal die Website anguckt vom HC Erlangen, da war plötzlich die Rede von, die ganze Region steht jetzt zusammen, die Mannschaft rückt zusammen. Der Weg zur Trainingshalle ist gepflastert mit blau-roten Fahnen in Erlangen. Jetzt ein Zeichen, dass wirklich alle an einem Strang ziehen. Also ich finde, es klingt schon sehr bemüht auf der einen Seite, und auf der anderen Seite lässt es den Schluss zu, dass davor vieles nicht gestimmt hat. Also dass die Mannschaft zum Beispiel keine Mannschaft war bis jetzt. Auch das hört man so zwischen den Zeilen, wenn man mit ein paar Leuten spricht aus dem Erlanger Umfeld. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass man im Abstiegskampf steckt, habe ich ja gerade im Eingang schon gesagt, kommt, glaube ich, ein bisschen spät. Und B ist, glaube ich, das ganz, ganz große Manko, dass das Kollektiv nicht so wirklich funktioniert. Den Eindruck hat man auch im Zusammenspiel auf der Platte. Also wie viel Missverständnis es in diesem Spiel gab, wie viele Fehlpässe im Aufbauspiel ohne Druck passiert sind, das finde ich symptomatisch und charakteristisch. Und ich glaube, dass dann auch viel in der Chemie, vielleicht auch in der Hierarchie, so tief stecke ich da nicht drin, bei Erlangen in dieser Saison mit der Kaderzusammenstellung. Ich meine, Veit Mevers auszusortieren, war ja auch ein Schritt in diese Richtung, dass man gemerkt hat, man muss Dinge korrigieren im Kader. Die anderen Neuzugänge sind auch kein Thema. Metz-Peter Löhnborg, ich weiß gar nicht, wann der zum letzten Mal wirklich gespielt hat. Was ist mit dem? Der hat mir zu Saisonauftakt in ein, zwei Spielen sehr gut gefallen. Und ich glaube, das sind so verschiedene Einflüsse, die dafür sorgen, dass das Stimmungsbild und der Glaube an die eigene Mannschaft in allen Bereichen nicht optimal ist.
Du hast eben von Bekenntnissen gesprochen, auch im Umfeld des HC Erlangen, was da auf der Internetseite steht, von irgendwelchen Fähnchen auf dem Weg zur Trainingshalle erzählt. Bekenntnisse oder Lippenbekenntnisse? Und inwiefern kann sowas authentisch sein, wenn man versucht, das künstlich herzustellen?
Ja, das möchte ich jetzt nicht voneinander trennen oder auseinander dividieren, ob es Bekenntnisse sind oder Lippenbekenntnisse. Für mich hat es sich nicht authentisch gelesen. Also das ist auf jeden Fall mein persönlicher Eindruck, dass man versucht, jetzt sozusagen so eine Art Mentalität heraufzubeschwören, jetzt erst recht, jetzt kommen wir, jetzt sind wir da. Diesen Versuch müssen natürlich die Verantwortlichen starten. Da haben sie sich ja dann auch im weitesten Sinne mit einem Trainerwechsel dafür entschieden, Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn das nicht aufgeht, muss sich auch die komplette Führungsetage des HC Erlangen definitiv hinterfragen lassen. Nur wenn dann das Spiel losgeht und der BHC foul 20, 25 Mal und der eigentlich ja für seine physische Härte bekannte HC Erlangen 10 Mal in dem Spiel, dann muss ich sagen, hat der Transfer von Pressetexten auf die Platte und auf die tatsächliche Spielweise nicht funktioniert.
Denkst du, dass der Verein sich grundsätzlich mal hinterfragen sollte, unabhängig von dieser Saison? Es gab viele Trainerwechsel in den letzten Jahren. Also immer wieder hat man denjenigen, der für die sportliche Leistung der Mannschaft verantwortlich ist, also direkt verantwortlich als Trainer an der Seitenlinie, ausgetauscht. Man hat gesagt, man möchte unbedingt jetzt diesen Trainer. Als Hartmut Mayhofer vor der Saison gekommen ist, hat man gesagt, wir waren schon ein paar Mal an dem dran und jetzt kommt er endlich hier hin. Wir sind froh, dass er da ist. Dann ist er am Ende der Saison schon längst nicht mehr da. Man hat ihn ausgetauscht. Man holt teilweise namhafte Spieler aus dem Ausland, man holt manchmal Talente, um die einzubauen. Mir fehlt da irgendwie das richtige Konzept, obwohl ich weiß, dass Raúl Alonso, der dafür verantwortlich ist, ein absoluter Fachmann ist. Aber muss man sich als Gesamtverein HC Erlangen vielleicht mal da ein bisschen in Frage stellen?
Ja, 4 Trainer in 4 Jahren sorgt sicherlich nicht dafür, dass es eine Philosophie geben kann, die sich entwickelt, die natürlich wächst und wo man dann irgendwann mal die Früchte der Arbeit erntet. Also 2 Sachen. Ich habe das Gefühl, dass, wenn du die Transferpolitik ansprichst, das in vielen Vereinen besser funktioniert, was so die Zusammenstellung einer Mannschaft angeht, was die Charaktere angeht. Ich finde, wenn man jetzt mal die Budgets vergleicht, der Bundesliga-Verein ist Lemgo vielleicht eine Mannschaft, die ähnlich dasteht wie der HC Erlangen, vielleicht ein bisschen weniger finanzielle Mittel noch hat, die es aber immer schaffen, meiner Meinung nach, die richtigen Charaktere miteinander zu kombinieren in einer Mannschaft. Da hat man irgendwie das Gefühl, das ist stimmig. Und das habe ich beim HC Erlangen nicht. Wie du sagst, es sind immer wieder namhafte Spieler dabei. Jeder dann aber auch mit seinem eigenen Ego ausgestattet. Jeder auch mit einem gewissen Geltungsdrang. Und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass die Mannschaft vielleicht nicht ganz so funktioniert und das Mannschaftsgefüge darunter leidet. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, das ist ein Schlüsselerlebnis, das ich diese Saison hatte beim Pokalspiel des HC Erlangen gegen die Füchse Berlin, wo es bis in die Verlängerung ging. Und dieses Pokalspiel hat in Würzburg stattgefunden, weil die Arena Nürnberger Versicherung war belegt. Und es war eine unfassbare Stimmung, die auch die Erlanger bis in diese Verlängerung getragen hat. Und Christoph Steinert hat nach dem Spiel gesagt, das war heute mal richtig geil, hier zu spielen. Das war was ganz anderes. Und es hatte eine positive Wirkung auf die Mannschaft. Das heißt für mich im Umkehrschluss, diese Arena Nürnberger Versicherung ist ein Ticken zu groß gedacht. Also da entsteht diese Energie nicht, da überträgt sich das nicht, da hast du nicht diesen Hexenkessel. Und das ist vielleicht eine Sache, die bei vielen Dingen stattfindet in Erlangen, dass es ein bisschen zu groß gedacht ist. Also es ist ja immer wieder die Top Ten das Ziel, schon seit Jahren. Und in den letzten beiden Saisons sind sie krachend gescheitert. Das heißt, wenn du einen Anspruch formulierst, in die obere Tabellenhälfte zu wollen, dazu zu gehören und das nicht funktioniert und nicht klappt, und zwar krachend, dann muss sich natürlich der HC Erlangen als Gesamtverein hinterfragen, wo genau, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen.
Finde ich ein sehr gutes Argument, auch mit der Halle und dem Vergleich mit dem Pokalspiel in Würzburg. Und das erlebe ich auch so. Ich war schon einige Male in Nürnberg in der Halle und hatte immer auch das Gefühl, dass das einfach zu viel ist. Also, dass man das eigentlich im Prinzip so auf diese Art und Weise gar nicht braucht. Wir schauen mal kurz auf die Tabelle. Der HC Erlangen hat jetzt noch 2 Punkte Vorsprung auf den Bergischen HC und ein paar Törchen. Was sagt dir denn dein Gefühl? Hat der BHC tatsächlich noch eine realistische Chance?
Boah. Ich glaube, es wird ganz, ganz schwierig. Trotz dieses Siegs heute, sie müssen mindestens noch einmal gewinnen. Dann haben sie, glaube ich, noch ein Torverhältnis, das 6 Tore schlechter ist im Vergleich zu Erlangen. Also das müsste man erstmal zuwerfen. Das Interessante finde ich ja, dass beim BHC, wenn man da jetzt mit Leuten spricht, immer wieder auch zum Vorschein kommt, dass der vorletzte Platz ja vielleicht auch schon reicht.
Aha, was hast du denn da gehört?
Naja, man rechnet da noch mit Lizenzthematiken von anderen Vereinen, dass da eventuell ein Club aus der Lequimoli-Handball-Bundesliga sich nicht sportlich disqualifiziert, sondern finanziell, und der BHC darüber dann vielleicht doch die Klasse hält.
Der HSV hat heute mit 9 Toren in Stuttgart verloren. Also Stuttgart ist raus aus dem Abstiegskampf, ich glaube, das können wir sagen, aber das ist natürlich ein Ergebnis, wir haben es ja nicht gesehen, aber sich da so abschlachten zu lassen, mein lieber Schwan.
Ja gut, die Hamburger haben in den letzten Wochen teilweise überragenden Handball gespielt. Auch nicht immer fehlerfreien, aber auf jeden Fall mit voller Power und voller Überzeugung. Und ich habe mir die Hamburg-Spiele immer gerne angeguckt. Das haben sie heute einmal auf den Sack bekommen. Mein Gott, die sind durch. Und die haben sich ja gefangen, also sind aktuell 9. in der Tabelle. Das sah auch schon mal deutlich schlechter aus. Wie du sagst, ich habe es nicht gesehen. Stuttgart hat offensichtlich einen guten Tag erwischt. Das ist auch eine Mannschaft, die mit Druck spielt. Und wenn da viele Sachen zusammenlaufen, dann können die auch mal mit +10 gegen Hamburg gewinnen. Deswegen glaube ich, für beide Mannschaften jetzt ein Spiel, dass sie abhaken. Die einen lieber, die anderen weniger gern.
Obacht übrigens, ich weiß nicht, ob der THSV Eisenach schon durch ist. Ne? Also wenn der BHC 2 Spiele gewinnen sollte, dann ist auf einmal Druck und Erwartungshaltung in Eisenach. Also es kann natürlich auch ganz, ganz viel verändern. Übrigens, Djibril Mbenge, das zur Ehrenrettung, wusste nicht vor dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, dass Stuttgart so hoch gewonnen hat heute gegen den HSV. Denn das ist das nächste Duell dann am kommenden Donnerstag, HSV gegen BHC. Wir müssen auch über die Champions League kurz sprechen. Du hast ja ein Spiel kommentiert, was ich sensationell fand, auch in seiner Entwicklung im Spiel selber, nämlich West Brem gegen Aalborg. Was kannst du uns dazu sagen zur Königsklasse?
Wild. Also ich fand alle Viertelfinalspiele irgendwie ziemlich interessant. Zwischen Magdeburg und Kiel natürlich aufgrund der Spannung. Dass Kiel so dermaßen krass deutlich in Montpellier verliert, das hätte, glaube ich, auch niemand gedacht. Das war für viele davor das klarste Spiel zugunsten des THW. Und ja, das Spiel, das ich gesehen habe, Aalborg war das ganze Spiel über in Führung, lag jedenfalls nicht zurück, hat gerade in der ersten Halbzeit richtig, richtig guten, schnellen, attraktiven Handball gespielt. Dann kam West Brem in der zweiten Halbzeit auch über eine Torhüterleistung zurück und erzielt dann mit der Schlusssekunde oder vielleicht auch schon ein bisschen danach den Siegtreffer. Also es war mal wieder so ein Beispiel für, wie geil Handball ist, also wie viel da passieren kann. Ich habe kurz nach Beginn der zweiten Hälfte Aalborg schon so ein bisschen ins Final Four moderiert, da waren die mal mit 7 vorne und 20 Minuten später sitzt du da und denkst dir so, das kann ja nicht angehen. Die haben jetzt auch kein desolates Spiel gemacht, aber West Brem hat dann einfach angefangen, an sich zu glauben und Aalborg ein paar Fehler zu viel gemacht und dann stand da auf einmal ein Sieg für West Brem. Aber ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr schwer wird, nächste Woche oder diese Woche bei den Rückspielen dann in Aalborg das dann nochmal zu bestätigen.
Ja, ich würde aktuell vom Gefühl her auch sagen, dass Aalborg tatsächlich weiterkommt. Gibst du dem THW noch im Ansatz eine Chance?
Ehrlich gesagt, nein. Also ich bin ja immer ein Optimist und ich glaube auch an kleinere Wunder. Ich weiß aber, dass der THW Kiel ziemlich die Spannung verloren hat, nachdem in der Bundesliga vor ein paar Wochen definitiv alles entschieden war, man auch nach unten jetzt nicht mehr die größte Fallhöhe hat. Da ist so ein bisschen die Ernüchterung eingekehrt darüber, dass die Saison eben nicht super erfolgreich wird. Und offensichtlich hat man es auch nicht geschafft, dann punktuell zu so einem Champions-League-Viertelfinale nochmal hochzufahren. 9 Tore ist einfach zu viel. Das wird nicht funktionieren.
Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ein bisschen symptomatisch fand ich dann, dass in der letzten Szene Nikola Bilic noch mal ein paar Sekunden zu früh wirft und Rémi Detonet dann ins leere Tor noch mal einen Treffer erzielt und dadurch waren es dann 9 anstatt 8. Also ja, passte irgendwie ins Bild bei diesem Spiel. Barcelona wird durch sein. Die haben gegen PSG in der zweiten Hälfte noch mal ein bisschen aufs Gaspedal getreten. Kielce gegen Magdeburg, also in Magdeburg dann das Rückspiel in ein paar Tagen. Das wird eine geile Nummer, glaube ich.
Und vergess mir die Frauen der SGBB in Bietigheim nicht.
Da sprechen wir gleich ganz kurz noch drüber, ganz kurz. Aber sag bitte noch was zu Magdeburg gegen Kielce.
Was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, Magdeburg ist zu Hause eine Macht. Ich glaube auch, dass sie mit mehr als mit +2 oder +3 das Rückspiel gewinnen werden. Und dann sind sie im Final Four dabei und verteidigen ihren Titel. Alles andere wäre für mich nicht mehr zu verstehen. Also was die für ein Handball spielen, diese Saison ist überragend. Jetzt haben sie einmal was verloren. In Kielce ist auch keine Schande. Aber Magdeburg ist für mich definitiv Titelanwärter Nummer 1.
Mit der Meisterschaft sieht es ja aktuell hervorragend aus. Was ich übrigens gut finde von der Liga, sowohl Kiel als auch Magdeburg, an diesem Wochenende haben sie spielfrei.
Ja, warum eigentlich nicht die European League-Teilnehmer, ne?
Oh ja, da sagst du was. Die European League-Teilnehmer, und das wird ein ganz enges Höschen, beispielsweise für die Füchse Berlin oder die Rhein-Neckar-Löwen. Bei Flensburg können wir sehr, sehr sicher davon ausgehen, weil ich als Glücksbringer natürlich auch das Rückspiel kommentiere. Da wird nichts mehr anbrennen. Aber ganz ehrlich, also in Nord, das wird alles andere als einfach. Und in Lissabon für die Löwen genauso. Also zwei ganz, ganz enge Spiele.
Ja, die hätten halt dann auch ein paar Tage mehr zur Vorbereitung sicher gut gebrauchen können oder auch zur Anreise. Aber in Löwen finde ich es ein bisschen schade. Die hatten ja wirklich eine deutlich bessere Ausgangsposition in der Hand, die sie dann ja, zusammen haben schrumpfen lassen, nur noch 3 Tore mitnehmen in dieses Rückspiel Lissabon. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass das nicht reicht. Aber das Spiel kommentiere ich, also wird es schon passen.
Alles klar, also auf jeden Fall mal 2 deutsche Teilnehmer im Final Four. Ich weiß nicht, vom, der hier unten sitzt, da kommentiert er eventuell das Spiel von den Füchsen in Nantes? Hast du da eine Ahnung? Weißt du das? Nein, tut er nicht. Ah, er schüttelt den Kopf. Ja, dann werden sie natürlich ausschalten. So, pass auf, zum Abschluss, weil hier wird gefühlt schon alles abgebaut.
Die Tribüne ist gleich weg, ja?
Ja, kein Problem. Können noch kurz warten. Ja, er macht Magdeburg. Das heißt, die sind auf jeden Fall im Final Four. Zum Ende noch, du hast es ja gesagt, wir sollten die Frauen der SGBB in Bietigheim auf gar keinen Fall vergessen. Haben Odense mit wie viel geschlagen? Mit 5?
Glaube ich. Es war parallel jetzt zu dem Spiel, aber das, was ich gesehen habe.
Vielleicht auch nur mit 4. Wäre auch mehr als ordentlich. Er guckt gerade nochmal nach auf seinem Mobiltelefon.
30-26.
Das hätten wir vorher sofort unterschrieben, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine gemeinsame Vergangenheit mit der SGBB in Bietigheim. Ich habe da ein paar Jahre gewohnt, habe viele Spiele kommentiert und die Entwicklung dieses Vereins und der Mannschaft gesehen. Ich finde es sensationell, dass die jetzt so kurz davor sind, tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte in Final Four einzuziehen. Ich glaube, das ist einfach auch für den Frauenhandball in Deutschland eine geile Sache. 4 Tore ist schon mal nicht schlecht, kann man aufbauen gegen Odense.
Ja, finde ich, dass es ein solider Puffer ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es reichen wird, weil Odense zu Hause auch mit viel Tempo Handball so einen Rückstand aufholen kann. Es wäre das erste Mal, dass eine deutsche Frauenvereinsmannschaft das Final Four in der Champions League erreicht. Ja, wir sehen hier die Säge von Finn-Ole Martins. Den hört er jetzt nach einer kurzen Pause, beziehungsweise erst Gibril Mbenge und dann Finn-Ole Martins. Vince, herzlichen Dank. Wir starten durch mit der nächsten Sendung, wenn ich jetzt hier nicht komplett aus dem Konzept gebracht werde. Mit dem nächsten Gesprächspartner, so ist es richtig. Bis sofort. Es läuft noch ein bisschen Musik hier im Hintergrund. Es ist gute Stimmung in der Unihalle. Die Kinder spielen nach dem 2. Sieg in Folge des Bergischen AC. Bei mir steht Gibril Mbenge und ein bisschen symptomatisch, finde ich. Stehst du für das Auftreten der Mannschaft in den Wochen zuvor und jetzt in den letzten beiden Spielen? Ich habe bei dir persönlich und auch natürlich bei vielen anderen Spielern ein ganz, ganz anderes Feuer gesehen, als das vorher der Fall war. Kannst du mir am Ansatz erklären, woher das kommt?
Also wir als Mannschaft haben uns jetzt einfach auf die Fahne geschrieben, dass wir nur noch nach vorne schauen, dass wir alles, was bis dahin passiert ist, hinter uns lassen und einen Restart machen. Und das haben wir in den 2 Spielen einfach zu 100% gezeigt. Wir haben wahnsinnig füreinander gekämpft und sehr, sehr wenig Gegentore waren das Resultat. Und dafür steht der BRC, dafür stehen wir, dafür stehen die Charaktere, die eigentlich auch in der Mannschaft sind. Und wenn wir füreinander kämpfen, so wie wir das in den letzten 120 Minuten gemacht haben, dann können wir einfach eine sehr, sehr gute Bundesliga-Mannschaft sein. Aber da muss jeder das verstehen, dass er auch 100% einbringt.
Ihr habt vorher ein anderes Deckungssystem gespielt beispielsweise. Klar, ich verstehe das, du hast gerade gesagt, ihr wollt nach vorne schauen. Aber ist es manchmal vielleicht besser, den einfacheren Weg zu gehen bei ganz vielen Dingen, sowohl offensiv als auch defensiv?
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ich denke, diese Einfachheit hat uns ein bisschen jetzt als Stütze oder als Halt, dass wir nicht zu viel nachdenken mussten, sondern uns einfach auf simple Sachen verlassen konnten und dann auch auf den Nebenmann und nicht nochmal nachdenken mussten, ob A oder B oder C, sondern nur A oder B. Und dann war jedem klar, was er machen muss. Und deswegen hat diese Einfachheit uns natürlich jetzt auch in den letzten zwei Spielen sehr geholfen.
Was haben jetzt diese Siege mental deiner Meinung nach für eine Auswirkung? Ich hatte ja schon das Gefühl nach dem Sieg in Balingen, dass ihr, wenn man sieht, wie ihr danach auch gejubelt habt auf dem Spielfeld, dass ihr mit einem unfassbaren Schwung auch heute in dieses Spiel gegen Erlangen gegangen seid. Ich will nicht von der letzten Chance sprechen, aber wenn wir auf die Tabelle schauen, dann weiß man das ja als Spieler wahrscheinlich vorher auch, welche Bedeutung so eine Partie hat.
Ja, vollkommen. Wir waren nach dem Spiel gegen Eisenach, da waren wir tot. Beziehungsweise alle haben uns abgeschrieben. Dann haben wir wirklich einen schlechten Auftritt von uns gegen die Rhein-Neckar-Löwen, wo man einfach sagen muss, dass wir nicht da waren an dem Tag. Und das hat dann nur die Form bestätigt, dass wir gegen Eisenach nicht gewinnen konnten, gegen Stuttgart nicht gewinnen konnten. Und jetzt hat man einfach das Gefühl, mit diesem Aufwind, auch wenn es sehr, sehr schwierig wird, dass alle wirklich dran glauben und nicht einfach nur eine dumme Floskel, sondern jeder glaubt wirklich daran, dass wir noch was reißen können und dieses Wunder bewerkstelligen können.
Hast du heute beim Gegner festgestellt, dass die, ich sag mal, durchaus angespannt waren und ihr vielleicht sogar ein bisschen befreiter aufspielen konntet?
Ich denke auf jeden Fall, dass der Druck bei Erlangen war. Wie man gehört hatte, hatten sie ein Kurztrainingslager, dann hatten sie den Trainerentlassung. Und sie sind die, die aktuell auf dem Nicht-Abstiegsplatz stehen und das verteidigen müssen. Und wir haben nicht mehr viel zu verlieren gehabt und sie haben ganz schön Menge zu verlieren. So. Und jetzt haben wir die zwei Punkte für uns gewonnen und sitzen nur noch zwei Punkte. Und jetzt haben die schon sehr, sehr viel Druck.
Was macht dich optimistisch, dass ihr am Donnerstag in Hamburg gewinnen werdet? Weil ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo man das Ziel haben muss, unbedingt Punkte zu holen. Ihr spielt natürlich dann am Ende noch gegen Berlin beispielsweise, ihr spielt noch gegen Flensburg. Und wenn man dann realistisch ist, muss man schon sagen, das sind natürlich stärkere Mannschaften. Aber so ein Spiel wie das gegen Hamburg, das ist durchaus machbar, sage ich jetzt mal.
Also Hamburg hat auch eine unfassbare Serie hingelegt und richtig, richtig guten Handball gespielt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt diesen Schwung mitnehmen aus diesen letzten zwei Spielen und auch in Hamburg punkten, um einfach Erlangen noch weiter mit Runden reinzureißen.
Wie kann das gelingen, deiner Meinung nach?
Dass wir einfach genau das machen, was wir heute gemacht haben. 60 Minuten füreinander und nicht gegeneinander kämpfen.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Da kommt man so mir nichts, dir nichts in die Halle und denkt, man hat einen schönen Nachmittag hier in Wuppertal. Und dann sieht man Finn Ole Martins.
Wow!
Das ist ja fantastisch.
Ich grüße dich. Moin.
Erstmal schön, dass du mir zur Verfügung stehst. Du hast eben die Moderation übernommen hier beim Spiel bei der Übertragung von Dein zwischen dem BHC und dem HC Erlangen. Da haben wir eben schon drüber gesprochen im ersten Teil der Sendung. Aber jetzt geht es um die zweite Liga. Und das ist deswegen besonders interessant, weil da jetzt am Wochenende ein paar Ergebnisse waren, die wir vielleicht so nicht erwartet haben. Potsdam hat nur in Anführungsstrichen unentschieden gespielt, deswegen den Aufstieg vorzeitig noch nicht perfekt gemacht, hätte aber sowieso dann von Hamm abgehangen, die in Dormagen gewonnen haben tatsächlich. Für Bietigheim sieht es nach wie vor auch sehr, sehr gut aus. Und ganz unten scheint die Entscheidung gefallen zu sein. Aue ist längst abgestiegen und auch abgeschlagen, muss man so deutlich sagen. 11 Punkte hinter dem rettenden Ufer bei noch 4 Spielen. Für Dormagen sieht es gut aus. GWD Minden ist so gut wie gesichert. Lass uns zunächst über die Mannschaften sprechen, die oben mit dabei sind, sprich Potsdam und Bietigheim. Wir haben ja zu Beginn der Saison dann auch mal zusammen auf die zweite Liga geschaut und du bist davon ausgegangen, dass Hamm wie immer eine gute Rolle spielen wird, der TuS N Lübbecke. Die haben so ein bisschen federn lassen in den letzten Wochen. Woran lag das deiner Meinung nach?
Also bei Lübbecke, das war für mich auch mit dem Blick auf den Kader, wie sie sich beispielsweise verstärkt haben. Nur ein Beispiel für den Hangstein, der in den letzten beiden Jahren jeweils Torschützenkönig in Eisenach wurde. Das war für mich sowas wie auch noch ein Königstransfer. Und dann habe ich wirklich gedacht, Lübbecke wird für mich einer der klaren Aufstiegsfavoriten neben Bietigheim. Bietigheim war die einzige Mannschaft, die gesagt hat, offensiv gesagt hat, wir wollen hoch. Lübbecke kam ja auch gut rein in die Saison, machen aber zu viele Fehler, haben wirklich einige Spiele verloren. Ich erinnere an das Spiel gegen den ERV Aue, wo ich vor dem Fernseher sitze und es ist mir einfach unerklärlich, wie diese Mannschaft Fehler macht und einfach nicht gefestigt wirkt. Sie haben einfach diese Konstanz nicht gezeigt, die Bietigheim größtenteils hat. Über Potsdam werden wir gleich noch sprechen. Hamm hat die ja bis, sagen wir, Anfang März auch noch gehabt und dann zu Hause federn lassen. Und das ist bei Hamm und mit Abstrichen eben bei Lübeck der Fall, dass sie zu viele einfache Fehler einfach machen. Vor allem gemessen an dem Spielerpotenzial, das sie haben.
Ich glaube, bei Hamm ist die Situation dann doch ein bisschen anders gelagert, ja? Weil die haben ein paar Verletzte und ich glaube, sie wollen auch nicht wirklich hoch in die erste Liga, weil das für die auch finanziell immer so ein kleines Abenteuer ist. Du warst bei dem Spiel Hamm gegen Bietigheim vor einigen Wochen, hast du auch moderiert als größer produziertes Topspiel in der zweiten Liga. Ja. Das war ja ganz, ganz eng auch hinten raus. Das war für mich so ein Spiel, wo es dann Richtung Bietigheim endgültig gekippt ist. Würdest du das ähnlich sehen?
Eigentlich ja. Also nach dem Spiel habe ich gedacht, klar, absolute Big Points für Bietigheim. Ob die das nochmal auch mit dem Willen, den die an dem Abend ausgestrahlt haben, nochmal aus der Hand geben, habe ich dran gezweifelt. Und zack, 4 Tage später spielen sie unentschieden gegen Essen. Hamm ist wieder in der Verlosung, hat jetzt wieder neulich verloren. Also es mag alles sein, was du bei Hamm sagst. Da bin ich zu weit weg, um das beurteilen zu können. Aber an dem Abend, kann ich sagen, hat Hamm alles ausgestrahlt und dafür getan, auf jeden Fall dieses Spiel zu gewinnen und auch gesagt, wir wollen unsere Chance auf den Aufstieg natürlich behalten. Man darf nicht vergessen, es ist auch noch die letzte Saison von Trainer Michael Lersch, der angekündigt hat, im Sommer wieder Lehrer werden zu wollen und im Handball, im Profi-Handballbereich aufzuhören. Das spielt da sicherlich alles mit rein. An dem Abend haben mich beide Mannschaften überzeugt. Vor allem in der Offensive war das spektakulär. Hamm hat lange Zeit geführt. Erst in der Schlussphase hat Bietigheim das Spiel gedreht und das war ja auch da dann noch wirklich ein einziges Tor. Mit dem letzten Wurf kann Hamm ja sogar noch ausgleichen, den dann der Keeper Mohamed Ali von Bietigheim spektakulär entschärft. Also das war am Ende des Tages klar, ein Sieg des Willens für Bietigheim. Aber Hamm war keineswegs schlechter. Das war wirklich ein Müh.
Was zeichnet denn aus deiner Perspektive diese Bietigheimer Mannschaft aus? Ist das die Spielweise von Ica Romero? Ist das die Qualität der Spieler? Ist es vielleicht dann doch, wie sie es auch umsetzen? Weißt du mal, das eine, was so ein Trainer vorgibt, und wir wissen, die spanischen Trainer sind sehr taktisch unterwegs, aber du musst ja am Ende auch das Spielermaterial dafür haben. Wie sieht das in Bietigheim aus?
Trifft alles zu, was du gerade gesagt hast. Ein Beispiel, gibt keine Mannschaft in der Liga, die mehr Tore über den Kreis wirft. Da sind wir bei der spanischen Schule von Ica Romero. Und sie haben auch beispielsweise mit Fischer und Widerstein zwei, wie ich finde, in der zweiten HBL herausragende Kreisläufer. Das geht halt einfach auch auf. Ich habe mich vor der Saison gefragt, und ich glaube deswegen in unserem Gespräch auch Bietigheim gar nicht als den Aufstiegskandidaten genannt. Wenn du vorgibst, dieses Jahr gehen wir aber hoch, dann kann das auch hemmen. In dem Fall hat sie es eher beflügelt, finde ich bemerkenswert, wie sie es umsetzen, auch mit der Konstanz. Haben dann ja auch im Pokal Hannover rausgehauen, haben die Füchse lange geärgert, also haben auch gegen größere Mannschaften gezeigt, was für Potenzial sie haben. Und tatsächlich geht es jetzt endgültig auf, was Ica Romero dort seit mittlerweile dann im Sommer ja 3 Jahren veranstaltet. Ist jetzt seine dritte Saison. Es war klar, nach diesen 3 Jahren spätestens soll der Aufstieg gelingen. Sie sind wirklich sehr kurz davor und das auch dann verdient.
Vielleicht können wir kurz nochmal auf Ica Romero eingehen, weil du gesagt hast, dass er jetzt ja im dritten Jahr das Ziel erreicht, was er auch selber immer vorgegeben hat. Also hat ja schon vor 2 oder 3 Jahren gesagt, ich möchte mit dieser Mannschaft irgendwann in die erste Liga hoch. Inwiefern, glaubst du, hilft dieser Mannschaft seine Erfahrung auf allerhöchstem Niveau als Spieler?
Unfassbar. Und das ist jetzt keine Phrase. Das merkst du auch als Außenstehender, wenn der in die Halle kommt, was der für eine Aura hat. Hochkonzentriert, dabei trotzdem auch so auf seine spanische Art und mit seiner Lockerheit sehr sympathisch. Und dann trotzdem auch mit dem richtigen Hauch zur Führungskraft, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Na, er ist der, zu dem alle hochgucken. Er ist ja auch Vorbild. Alle wissen, was er geleistet hat. Alle wissen, wie er gespielt hat. Also wenn ich mir anschaue, auch der Draht, den Tom Wolf zu ihm hat. Juan de la Peña, den er jetzt auch noch geholt hat, der sein spanisch verlängerter Arm quasi ist. Das wurde natürlich auch sukzessive nach seinen Vorstellungen alles so eingebaut. Und in der Abwehr stehen sie gut. Vorne, wie gesagt, spielen sie das entweder über den Kreis und wunderbar, aber können sie es auch schaffen, die Rückraumspieler in Szene zu setzen. Ich nenne nochmal den Namen de la Peña. Alleine, wie er in dem Spiel in Hamm immer wieder Alex Fels auf halb rechts in Szene gesetzt hat und der sich dann mit einer Selbstverständlichkeit auch die Würfe genommen hat. Alles da, weil er weiß auch, natürlich, Ica Romero ist an der Seitenlinie, der hat uns schon die richtigen Instruktionen gegeben. Also, um es kurz zu machen, Ica Romero ist schon das große Vorbild, klar. Sagen auch alle.
Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich meine, keiner der Spieler in diesem Kader hat auf dem Niveau agiert, wie das Ika gemacht hat. Das ist natürlich dann jemand, zu dem man aufschaut, gar keine Frage. Schauen wir mal kurz auf den Spielplan. Zu Hause noch gegen Dessau in Coburg. Und dann spielt man gegen die beiden designierten Absteiger. Also der eine ist schon abgestiegen, der EHV Aue, und der andere, der TuS Finnhaus, wird auch runtergehen. Da gibt es, glaube ich, gar keine Zweifel mehr, dass die aufsteigen werden.
Nee, bin ich bei dir.
Welche Perspektive haben die denn dann in der ersten Liga? Sind sie dann wieder der krasse Außenseiter, wie das halt oft so ist?
Ja und nein. Also aus dem Bauchgefühl würde ich auch sagen, natürlich wird es unfassbar schwer. Das ist ja gar keine Frage. Es sieht danach aber aus, weil sehr, sehr viele Führungsspieler jetzt in den letzten Wochen auch verlängert haben, dass, wenn sie hochgehen, die Mannschaft zusammenbleibt. Ob die dann so komplett Bundesliga-Niveau hat, weil sie mussten sich ja auch in den letzten Jahren in der zweiten Liga erstmal zusammenspielen. Aber das wiederum spricht dafür, dass sie jetzt gefestigt sind, dass sie ihr System einfach so unfassbar können. Und das wiederum kann ja auch extrem wertvoll sein, aber das ist jetzt Stochern im Nebel.
Hab mich übrigens vertan in der Reihenfolge. Von daher, sie spielen
erst
genau
erst
andersrum.
Finnhaus und Aue, ne? Und dann können sie dann alles klar machen.
Ja, also deswegen, da wird nichts mehr anbrennen. Dann schauen wir auf den VfL Potsdam. Du hast ja eben davon gesprochen, beziehungsweise eben ist gut. Wir haben uns vor dem Spiel unterhalten und hast du gesagt, gegen Lübeck, da hat Lübeck eine gute Leistung gebracht.
Kämpferisch vor allem.
Ja, warum war das für Potsdam nicht möglich, dieses Spiel zu gewinnen, auch wenn sie dann immer noch nicht aufgestiegen wären?
Ich finde es jetzt zu einfach zu sagen, boah, die werden jetzt nervös und merken, sie können hoch. Zur Pause lag Hamm ja zeitgleich auch in Dormagen hinten. Da hast du natürlich, ich weiß nicht, wie viel die dann da mitbekommen in den Katakomben, aber dann theoretisch warst du ja in dem Moment dann aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dieser jungen Mannschaft, die es ja auch zweifelsohne ist, in den Kopf reingeht. Kann ich mir bei Bob Hanning kaum vorstellen. Du darfst wirklich nicht vergessen, das ist auch nochmal ein Beleg für diese viel zitierte, starke zweite HBL. In der Breite auch so starke zweite HBL. Ich mache einen kurzen Ausflug zu Eintracht Hagen. Die Mannschaft für mich in der Rückrunde, die alles gewinnt, die ersten drei alle schlägt. Potsdam, Bietigheim, Hamm. Und verlieren dann aber gegen das kriselnde Nordhorn, das alles verliert außer dieses Spiel, und gegen GWD Minden. Warum? Weil du in dieser Liga dir einfach nie sicher sein kannst. Wir reden immer drüber, ich kann es eigentlich auch nicht mehr hören, aber sie beweist es immer wieder. Und deswegen sage ich, du kannst auch mal beim VfL Lübeck-Schwartau unentschieden spielen, weil die sind zu Hause eine Macht, jetzt lass mich lügen, die haben die letzten 7 oder 8 Heimspiele alle gewonnen. Das hast du irgendwo auch im Hinterkopf, wenn du da hinfährst. Dann kommt diese Kulisse, die Hansa-Halle ist ein Faktor. Und dann hat Lübeck auch wirklich einen guten Abend gehabt. Am Anfang Paul Dreier wirklich auch stark gehalten. Dementsprechend kommt dann vieles zusammen. Aber ehrlicherweise, ob Potsdam jetzt diese Woche aufsteigt, nächste Woche, wir haben, glaube ich, beide keinen Zweifel daran, dass sie es tun.
Sie spielen jetzt zu Hause gegen Großwaldstadt. Ich denke, da haben sie gute Chancen, dann auch den Aufstieg zu feiern. Dann haben wir ja noch eine Pause für Länderspiele. Völlig verrückt in dieser Saison. Dann geht es nach Dormagen nochmal zu Hause gegen Hamm und abschließend gegen Hüttenberg. Da wir aber wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen ausführlicher über Potsdam sprechen werden, möchte ich runtergehen zum Abstiegskampf. GWD Minden hing da lange ganz, ganz unten fest. Ich weiß, du bist da nicht thematisch so in der Tiefe bei Grün-Weiß-Dankersen. Es ist ein Traditionsverein, der dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Das wäre natürlich eine absolute Katastrophe gewesen, wenn die abgestiegen wären. Aber da sieht man mal, und du hast es ja gerade auch gesagt, du kommst runter aus der Bundesliga und du kannst dir da keine Spiele erlauben, wo du nicht bei 100% bist. Das ist erstaunlich. Aber dass sie so abstürzen, das hätte ich nicht erwartet.
Das ist schwerer, als man denkt. Das haben ja auch letztes Jahr alle in Balingen gesagt, weil das ja so bemerkenswert ist, die kommen aus der Bundesliga runter. Dann bist du automatisch immer der Favorit, obwohl du eine ganz andere Herangehensweise jetzt hast oder hattest auch in der Bundesliga, wo du immer der Außenseiter warst. Und dann ist Balingen ja auch wirklich stark durchmarschiert. Und Hamm zeigt es ja auch, dass man es kann, aber dass es verdammt viel Aufwand ist. Bei GWD ist es nochmal was anderes. Die sind nicht gerade erst in die Bundesliga aufgestiegen und dann wieder runtergegangen. Die sind mit anderen Voraussetzungen gegangen. Die hatten einen riesen Umbruch. Die hatten einen neuen Trainer, wo du gemerkt hast von Beginn an, es passt irgendwie nicht. Dann haben sie unglaublich viele Verletzte gehabt. Das heißt, aus der Distanz habe ich wirklich gedacht, da kommt jetzt diese Saison echt alles zusammen. Und zeitweise sah es ja dann wirklich düster aus. Auch nach dem Trainerwechsel zu Aaron Zierke. Auch da hat ja der Co-Trainer dann übernommen. Und am Anfang funktionierte das auch nicht. Und zumindest immer, wenn ich sie in der Konferenz hatte bei uns bei Dein, ich habe mich wirklich gewundert und die Augen gerieben. So viele einfache Fehler, so viele Chancen. Dann plötzlich wieder hui, dann gewinnen sie auch mal wieder ein Heimspiel. Sie werfen viele Tore, aber hinten immer wieder offen. Sie haben auch so viele Gegentore bekommen, machen mit die meisten technischen Fehler in der Liga. Und immer noch mal mit dem Wissen, du hast auch wirklich sehr, sehr viele Verletzte. Kam einer zurück, sind die nächsten zwei gefühlt wieder ausgefallen. Mit hier Kreuzbandriss, da verletzt und so weiter. Also das kommt dann alles zusammen. Und dann setzt natürlich auch der Kopf ein. Das Umfeld, wissen wir beide, bei GWD noch mal was komplett anderes. aufgrund dieser von dir angesprochenen Tradition? Sie haben diesen berühmten Dosenöffner irgendwann bekommen. Sie haben, das war für mich mit entscheidend, nicht auswärts beim TuS Finnås verloren. Das haben sie unentschieden gespielt. Ein unfassbar kämpferisches Spiel, kein schönes Spiel, aber eines, das in beide Richtungen hätte gehen können, wenn Finnås das gewinnt. Die waren da gerade zu dem Zeitpunkt auch gut drauf. Und Minden war ja mal ganz kurz sogar zu dem Zeitpunkt auf dem Abstiegsplatz. Finnås war durch. Dann ziehen die vielleicht sogar weg. Was dann passiert, will ich mir gar nicht ausmalen, jetzt aus Mindener Sicht. Da spielen sie das Unentschieden und gewinnen dann darauf die anderen Spiele, sind dann 5, 6 Spiele in Folge ungeschlagen. Und das musst du im Abstiegskampf halt irgendwann mal schaffen, diesen berühmten Schalter umlegen. Und das hat Minden dann doch noch hingekriegt. Bemerkenswert.
Ja, ich war mir zu einem gewissen Zeitpunkt überhaupt nicht sicher, als wir das hier bei Kreisab ein bisschen mehr in der Tiefe thematisiert haben mit Sebastian Köbel vom Mindener Tageblatt. Der hat kein positives Wort an GWD Minden gelassen und kann ja auch sehr gut nachvollziehen. Sprechen wir nochmal allgemein, abseits von Max Benecke, der die ganze Liga kaputt schießt, wer sind aus deiner Sicht, weil wir wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr über die zweite Liga zusammen sprechen werden hier bei Kreisab.
Was?
Die Spieler.
Das ist auch bemerkenswert.
Das ist auch bemerkenswert. Aber wer sind für dich die so 2, 3 prägendsten Figuren in dieser Saison?
Lass mich kurz überlegen. Christian van der Merwe von Coburg spielt eine herausragende Saison. Mit dafür verantwortlich, dass Coburg da im oberen Drittel mit dabei ist. Wird auch nach Nordhorn gehen. Im Sommer Timo Löser bei Dessau, unabhängig davon, wie schwer Dessau es diese Saison hat. Das war im Vorfeld klar, dass die nach dieser Hurra-Saison, wo sie ganz knapp gescheitert sind am Bundesliga-Aufstieg, natürlich sich erstmal wieder finden müssen. Trotzdem Timo Löser weiter bester Feldtorschütze in der Liga, wird nach Dresden gehen. Riesenverlust für Dessau. Dessau sowieso einige Leistungsträger im Sommer, die weggehen. Lass mich den Ausflug einmal kurz machen, weil wir Nordhorn gerade hatten. Nordhorn, auf die bin ich unfassbar gespannt. Die verstärken sich so stark. Abseits der Platte mit Marc Bild als Trainer. Björn Zintel kommt. Christian van der Merwe habe ich gerade schon angesprochen, nur um jetzt mal zwei zu nennen. Die gehören für mich nächste Saison zu den absoluten Top-Favoriten. Und ansonsten, ich komme nochmal zu Potsdam, Lasse Ludwig. Wir reden immer über Max Benecke. Klar, der trifft, was er will, aber Lasse Ludwig hält den Kasten hinten sauber. Es gibt noch einige weitere Leistungsträger bei Bob Hanning. Und dann sind wir auch noch bei Bietigheim, wo ich sage, Juan de la Peña ist so ein kongenialer Spielmacher. Aber das da auch nur auf einzelne Spieler runterzubrechen, würde dem Bietigheimer System nicht gerecht werden. Aber das sind so die prägenden Figuren. Und dann hören wir doch so auf, wie wir auch angefangen haben mit Finn Hangstein, der gut reinkam bei Lübbecke. Dann habe ich den Eindruck gehabt, vielleicht müssen sie sich doch eher nochmal finden. Aber insgesamt geht auch das auf und ist ein Versprechen für die Zukunft in Lübbecke, finde ich.
Übrigens schade, dass man nicht sehen kann, mit welcher Leidenschaft du über Handball sprichst. Finde ich wirklich großartig und deswegen habe ich dich gern bei mir zu Gast. Wir machen die letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Danke an dich, Vom, und dann geht's ab ins Interview der Woche. Bis sofort. So, jetzt haben wir thematisch schon jede Menge besprochen und es bedeutet, wir haben noch das Interview der Woche vor uns. Aber bevor wir damit loslegen, wie immer der Hinweis auf patreon.com/kreisab, da könnt ihr dieses Format sehr gerne unterstützen mit einem Abo. Und nein, es gibt keine Abo-Falle. Ihr könnt die Länge selber festlegen, ihr könnt den Betrag selber festlegen, den könnt ihr sogar zwischendurch ändern, wenn ihr das möchtet. Also ihr unterstützt damit Kreisab und das würde mich sehr freuen. Außerdem könnt ihr uns auf den sozialen Kanälen folgen, bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem natürlich auch bei Instagram. Da ist definitiv am meisten los. Jetzt geht's also dann auch los mit dem Interview der Woche und ich begrüße den Geschäftsführer von HBW Balingen-Waldstätten, einem Verein, dem es aktuell leider nicht so gut geht. Sportlich zumindest, darüber sprechen wir jetzt in den nächsten Minuten. Ich sage Hallo an Felix König. Hallo Felix.
Ich grüße dich.
Erstmal freue ich mich, dass du zugesagt hast und das auch überhaupt gar kein Thema war, denn ich habe es ja gerade angedeutet, ihr steckt in einer sportlich schwierigen Phase. Ihr seid aktuell Schlusslicht in der Bundesliga und die Aussichten auf den Klassenerhalt sind nicht gerade groß. So ehrlich müssen wir, glaube ich, sein.
Ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Zuallererst mal ist es natürlich selbstverständlich, dass ich zugesagt habe. Auch das gehört zu meinem Job und ich möchte ja mich auch nirgends verstecken. Von dem her freut es mich sehr, auch für die Einladung. Vielen Dank dafür. Zum sportlichen Thema. Ja, man muss das Ganze so hart sehen, wie es auch tatsächlich nachher auf dem Tableau ist. Wir sind aktuell Tabellenletzter und fehlen 8 Punkte zum rettenden Ufer bei noch verbleibenden 5 Spielen. Dass das einem Wunder nicht nur gleicht, sondern ein Wunder wäre. Auch dessen sind wir uns bewusst. Und ja, haben uns das Ganze natürlich anders vorgestellt. Nichtsdestotrotz versuchen wir mit der Situation, so gut es geht, umzugehen. Und zwar zu Beginn der Saison klar, wie hart dieses Jahr werden wird, beziehungsweise diese Saison. Und es ist jetzt nicht massiv überraschend für uns. Nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich mehr erhofft und haben auch bei vielen, vielen Spielen gesehen, dass mehr drin gewesen wäre. Und das ist das, was dann nachher doppelt schade ist.
Kann ich absolut nachvollziehen. Die Sache ist natürlich immer, welchen Anspruch hat man als Verein? Wenn man als Aufsteiger hochkommt, klar ist der Anspruch in der stärksten Liga der Welt logischerweise erstmal der Klassenerhalt. Wie optimistisch seid ihr denn und wie realistisch seid ihr auch an dieses Vorhaben rangegangen? Denn ist das eine, Zuversicht auszustrahlen und zu denken, ja, wir können das schaffen, aber da ist ja auch die Situation folgende. Zwei Aufsteiger kommen hoch und alle anderen, die schon in der Liga sind, haben in der Regel einen finanziellen Vorsprung. Das ist das eine. Das andere ist, sie haben in der Regel auch einen Erfahrungsvorsprung und vielleicht auch einen sportlichen Vorsprung. Wie habt ihr das eingeschätzt vor einigen Monaten?
Also wir waren uns der Situation bewusst. Wir kennen die erste Liga. Das heißt, wir haben schon auch Erfahrungen dahingehend. Nichtsdestotrotz, wenn man die wirtschaftliche Seite sieht, sind uns die Clubs, mit denen wir uns jetzt diese Saison messen, natürlich nochmal ein paar Schritte voraus, um ehrlich zu sein. Und da haben wir versucht, eben eine gesunde Mischung aus diesen beiden Punkten von Optimismus und Realismus zu Beginn der Saison an den Tag zu legen. Und zwar klar, dass wir einen in unseren Augen gestandenen Bundesligisten hinter uns lassen müssen. Und dass das schwer wird in der stärksten Liga der Welt, insbesondere mit den Clubs, die da oben mitmischen, dessen waren wir uns bewusst. Nichtsdestotrotz versucht man natürlich, Optimismus zu versprühen. Und ich glaube, wir haben es jetzt auch in den letzten vielen, vielen Jahren bewiesen, dass man auch mit einem kleineren Etat und eben ein paar Eigenschaften und Besonderheiten drumherum in der ersten Liga bestehen kann. Und auf die hofft man natürlich. Ich glaube, für uns war es mit einem sehr, sehr guten Start in die Saison dann schwieriger, immer mehr diesen Realismus zu halten, da dann doch auch die Erwartungen steigen, wenn man nach den ersten paar Spieltagen doch sehr, sehr gut dastand und auch die ersten Punkte bereits eingefahren hat. Nichtsdestotrotz ist das immer ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen und beschäftigen müssen. Und ja, also aktuell in der Saison muss man sagen, dann doch viele, ich sag jetzt mal, enttäuscht sind, dass wir ganz da unten stehen. Kann ich auf der einen Seite natürlich verstehen, weil die Leistungen waren besser als erwartet, nicht als erwartet. Die Leistungen waren so nah an den Leistungen der anderen Clubs dran, dass wir in vielen Spielen auch wirklich die nötigen Punkte hätten holen können. Und dann fuchst es einen natürlich mehr, wie wenn man jetzt nachher mit 10 Toren verliert und jeder sagt, okay, die sind sportlich einfach besser, wir haben dahingehend keine Chance. Es gab aber wenige Spiele, wo wir das in dieser Saison sagen mussten. Und da ist es dann leider, glaube ich, auch im Wesen der Menschen so, dass dann irgendwann mal der Realismus auch vielleicht zu einem gewissen Optimismus weicht und dem Thema weicht, hey, wir hätten es doch schaffen können und hätten es doch nahezu auch schaffen müssen. Und das ist ganz, ganz schwierig, da die Balance zu halten.
Wenn du das schon so ansprichst, lass uns mal auf eine kleine Zeitreise gehen, weil du es ja gerade auch erwähnt hast. Es sah sehr gut aus. Nach den ersten 5 Spielen hattet ihr 2 Spiele gewonnen, auswärts beim BHC. Und wir sehen im Nachgang, was das bedeutet für den Bergischen HC, diese Niederlage am 2. Spieltag. Dann habt ihr zu Hause gegen den TVB Stuttgart gewonnen. Ihr habt knapp gegen Erlangen verloren mit 2 Toren und nochmal 1 Punkt geholt in Eisenach. Kannst du dich noch erinnern, als ihr aus Eisenach nach Hause gefahren seid, wie die Stimmungslage war?
Tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, war ich in Eisenach nicht dabei. Ich hatte gehofft, ich kann der Deutschen Bahn eine Chance geben und mit der Bahn nach Eisenach reisen. Musste meine Reise aber auf nicht mal einem Viertel des Weges abbrechen, weil ich nicht weitergekommen bin und habe dahingehend das Spiel zu Hause vor dem Bildschirm verfolgt und weiß deswegen auch nicht, wie die Stimmung auf dem Rückweg im Bus war. Ich glaube aber natürlich aus den Gesprächen, die danach geführt wurden, wir waren mehr als zufrieden mit diesem Saisonstart. Wir haben, und uns war auch bewusst, dass Eisenach alles andere als ein normaler Aufsteiger mit uns gemeinsam ist, dass ein Punkt dort schon sehr, sehr viel wert sein kann. Und das ist eben dieser angesprochene Saisonstart, der für uns natürlich super war, wo ich aber auch ehrlich gestehen muss, natürlich beispielsweise bei dem Heimspiel gegen Erlangen durchaus deutlich mehr wieder drin gewesen wäre. Ja, das ist wieder so ein Spiel, wo wir am Montag im Büro saßen und gesagt haben, ach du Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, da hätten wir jetzt wieder nachlegen können. Und dann kann sowas natürlich anders aussehen. Ich glaube, im Großen und Ganzen waren wir unheimlich zufrieden mit dem Saisonstart, wussten den aber auch einzuschätzen. Hätten wir so weitergespielt, hätten wir da und auch teilweise das Glück gehabt und die nötigen in den Spielen, wo es darum geht. Wären wir da gewesen, dann würden wir jetzt nicht da unten stehen. Nichtsdestotrotz waren wir da sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube, die Rückfahrt von Eisenach hätte man sich gerne 2 Punkte erhofft oder erwünscht. Auf der anderen Seite waren wir dann sicherlich auch froh, 1 Punkt mitgenommen zu haben. Von dem her schätze ich, wird es dort gemischte Gefühle gegeben haben.
Es waren 5:5 Punkte nach 5 Spieltagen. In der Regel unterschreibt das ein Aufsteiger sofort, also machen wir uns nichts vor. Glaubst du, dass das vielleicht der Zeitpunkt war oder vielleicht sogar schon das Spiel oder der Sieg, besser gesagt, gegen den TVB Stuttgart, wo im Umfeld, also nicht bei euch, bei den Verantwortlichen oder bei der Mannschaft selbst, zu viel Optimismus reingekommen ist und der Realismus ein bisschen beiseite gedrängt wurde?
Oh, das ist schwierig zu beantworten und schwierig, sich darauf festzulegen, dass das der Knackpunkt war, sage ich jetzt mal, wo sich die Meinung der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, in die andere Richtung gekippt ist. Natürlich kann das sicherlich dazu beigetragen haben, beziehungsweise das ein Signal gewesen sein und für viele dann so, ach, wir schaffen es doch irgendwie schon auch diese Saison. Aber mich darauf jetzt festzulegen, da müsste man viele, viele Gespräche geführt haben, um das nachher tatsächlich auch dahingehend festzuhalten. Es wird aber sicherlich mit eine große Rolle gespielt haben, ja.
Ich möchte mal den Weg ein bisschen gehen von der Mannschaft und dem Verein hin zu dir persönlich. Du bist noch relativ jung und du machst diesen Job jetzt nicht schon 10 Jahre und kommst direkt sozusagen in eine Situation hinein, die äußerst schwierig ist, weil nach diesem Unentschieden in Eisenach habt ihr erstmal sehr viele Spiele hintereinander verloren und ihr habt dann, als ihr wieder Punkte geholt habt, auch nicht gewonnen, sondern unentschieden gespielt, was ja nochmal ein anderes Gefühl ist auch für einen Spieler, für den Trainer, für alle Beteiligten. Glaube ich zumindest, dass das was ausmacht, ob du als Gewinner von der Platte gehst oder ob du halt einen Punkt holst, wenn du weißt, du hast wochenlang verloren. Also das macht, glaube ich, schon was aus. Wie bist du damals mit der Situation umgegangen, weil das ja irgendwann auch dann zu der Entscheidung geführt hat, euren Trainer Jens Bürkle nicht zu entlassen, dazu kommen wir später, aber zu sagen, wir trennen uns im Sommer, weil das war ja jetzt mal die erste Entscheidung.
Also für mich ist das alles, offen und ehrlich gesagt, gerade ein sehr, sehr großer Lernprozess. Also ich bin jetzt nicht mal ganz ein Jahr in diesem Amt, wie du richtig gesagt hast. Ich bin, glaube ich, noch relativ jung. Ich fühle mich zumindest so. Und in der Saison sind viele Themen aufs Tableau gekommen oder auf die Tagesordnung gekommen, auf die man sich nicht vorbereiten kann dahingehend, wo man quasi einmal ins kalte Wasser geworfen wird. Ich hatte eine, und das muss ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, eine optimale, perfekte Einarbeitung und Übergabe von Wolfgang Strobel im Vorfeld meiner Tätigkeit, wo ich sagen muss, ich habe wirklich 5 Monate mal jeden Bereich auf irgendeine Art und Weise kennenlernen dürfen. Wir haben es gemeinsam durchgearbeitet, haben uns da ganz, ganz viel hingesetzt, ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht, um die Themen vorzubereiten. Nichtsdestotrotz ist dann was anderes, wenn man dann irgendwann dieser Tag kommt, man alleine da sitzt und vor solchen möglichen Entscheidungen steht. Das ist für mich als noch relativ jungen Geschäftsführer immer sehr, sehr herausfordernd. Und wie gesagt, ich lerne jeden Tag dazu. Und wir haben uns dann damals, um auf deine Frage bzw. die Entscheidung zurückzukommen, dazu entschieden, dass wir gerne ab kommender Saison mal wieder neuer Wind wehen sollte. Und das war dann, ja, ich glaube, meine erste große Entscheidung, die ich gemeinsam mit den Verantwortlichen im Verein getroffen habe. Und auch an der bin ich gewachsen, gereift und lerne auch jetzt tagtäglich dazu. Das ist das Wunderschöne an dem Job, muss ich sagen. Hätte mir trotzdem in meiner ersten Saison ein bisschen mehr Ruhe natürlich gewünscht.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Als du damals das Gespräch mit Jens Bürkle geführt hast, dass im Sommer für ihn Schluss ist in Barling. Ich meine, das ist ja auch, ich will nicht sagen sein Verein, es ist auch dein Verein. Ich meine, du kommst aus der Ecke, ja? Du hast bei der JSG Barling-Waldstätten gespielt und bist dann quasi direkt zum HBW weitergegangen und hast dann da viele Jahre gespielt. Also das ist eine lange Zeit gewesen, 10 Jahre aktiver Spieler beim HBW in der Jugend und dann natürlich auch bei den Profis und dann nochmal 2 Jahre in Bietigheim. Aber das ist eine andere Geschichte, ist für uns jetzt, glaube ich, irrelevant. Aber wie war dieses Gespräch, ihm erstmal mitzuteilen? Ich meine, er war ja auch noch dein Mitspieler zu früheren Zeiten. Wie war das, ihm mitzuteilen? Pass mal auf, wir müssen uns hier jetzt trennen.
Also, ich würde lügen, wenn ich sage, das war normal oder okay oder sonst irgendwas. Also da bin ich so offen und ehrlich. Solche Gespräche, die machen keinen Spaß. Solche Gespräche möchte man nicht führen. Die sind für mich persönlich auch insbesondere mit dieser Vergangenheit, die wir haben, weil wir ja auch, wie du richtig gesagt hast, noch vor einigen, es ist jetzt schon tatsächlich ein paar Jahre her, gemeinsam auf der Platte standen, ist sowas nie einfach. Also jeder, der sowas sagt, glaube ich, versucht da auch sich so ein bisschen was vorzuspielen. Solche Gespräche sind scheiße, das muss man offen und ehrlich so sagen. Die machen keinen Spaß und auch das Gespräch, das wir jetzt vergangene Woche geführt haben, macht keinen Spaß. Das fällt einem mehr als schwer, insbesondere wenn man dann auch noch eine persönliche Vergangenheit hat und sowohl mir als auch ihm dieser Verein mehr als nur am Herzen liegt und wir beide hier sehr, sehr viele Jahre verbringen durften und immer noch verbringen dürfen. Deswegen ist sowas nie schön.
Wie war das in der Entscheidungsfindung jetzt dann in den letzten Wochen? Hat sich das aus deiner Sicht ein bisschen angedeutet, dass die Mannschaft, ich will nicht sagen emotionslos wirkte, aber dieser Auftritt gegen den Bergischen HC, der war von außen betrachtet, und da bin ich jetzt mal relativ direkt, ich will nicht sagen kaum mit anzusehen, aber es ging schon in die Richtung. Also das ist nicht das, was man von Balingen-Waldstätten kennt. Man kennt vielleicht auch, dass die Mannschaft mal Fehler macht, dass sie eventuell sportlich nicht auf dem Niveau ist wie eine Mannschaft auf Platz 8 oder 10 oder 12. Das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Aber was man eigentlich nicht kennt, ist, dass die Mannschaft so emotionslos wirkt. War das der entscheidende Faktor, zu sagen, es geht nicht mehr, wir müssen jetzt unbedingt die Reißleine ziehen? Weil man hätte ja sagen können, ach, ich meine, es sind jetzt eh nur noch ein paar Spiele, das ziehen wir bis zum Sommer durch.
Also es war in unseren Augen nicht nur das Spiel zu Hause gegen den BHC, sondern auch in den beiden Spielen davor, in Gummersbach und insbesondere auch dem Heimspiel gegen Leipzig, ein Auftritt unserer Jungs, wo ich genau in das gleiche Horn wie du jetzt blasen muss, wo ich sagen muss, das war nicht Gallier-like. Ja, das war nicht so, wie wir und wie sich aber auch die Mannschaft, wie sich der Trainer, wie sich das Umfeld das Ganze natürlich gewünscht und erhofft hätte. Ich bin da voll und ganz bei dir. Unsere Fans, Zuschauer, Sponsoren, egal wer, wenn wir uns mit Kampf und Leidenschaft den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt, und wir dann Fehler machen und ein Spiel verlieren, dann ist keiner böse. Ja, dann ist es einfach so, dass es uns teilweise eben an anderen Ecken und Enden fehlt. Aber es ist wichtig, dass man eben das tut. Und das haben wir in den vergangenen 3 Spielen nicht so gesehen, wie wir uns das erhofft und erwünscht haben. Was für uns dann nachher auch der Grund war, zu sagen, okay, wir möchten jetzt diese Reißleine ziehen, damit wir für die noch ausstehenden 5 Spiele in dieser Saison, wovon wir jetzt nur in Anführungszeichen noch 2 Heimspiele haben, wir uns wieder als die Gallier präsentieren, die wir wirklich sind und wofür wir stehen mit unseren Tugenden und unseren Eigenschaften. Und das war der Hauptgrund, um zu sagen, okay, wir ziehen jetzt diese Entscheidung durch, so kurz vor Saisonende sozusagen, aber wir wollten eben nochmal ein Signal senden, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht und dass wir dann, egal wo es jetzt nachher ab 2.6., sage ich jetzt mal, wenn das letzte Spiel rum ist, hingeht, wir diese letzten 5 Spiele positiv gestalten, einen positiven Abschluss der Saison 23/24 haben, im Optimalfall natürlich noch ein paar Punkte holen, aber einfach das ganze Umfeld drumherum sieht, dass die Mannschaft sich den Arsch aufreißt.
Es sind halt, wie du gerade gesagt hast, noch 5 Spiele, davon 3 auswärts in Stuttgart, in Magdeburg und beim TBV Lemgo Lippe. Ihr spielt zu Hause gegen Eisenach und den HSV. Hättet ihr diesen Schritt auch durchgezogen? Ich weiß, diese hypothetischen Fragen sind nicht immer so leicht zu beantworten, wenn jetzt nicht am Freitag ein Heimspiel gegen Eisenach anstünde?
Ja, das war tatsächlich relativ unabhängig vom Restprogramm, sondern es ging uns vielmehr um diese allgemeine Thematik, wie die letzten 3 Spiele verlaufen sind. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen und das Spiel, ob wir da jetzt am kommenden Freitag gegen Eisenach oder auch vielleicht gegen irgendeine andere Mannschaft gespielt hätten, war da jetzt nicht entscheidend, beziehungsweise kein Kriterium, das da irgendwie reingespielt hat. Ich glaube eben, dass es da ganz wichtig ist, dass wir uns positiv präsentieren, alles reinlegen, um mögliche 2 Punkte in der Hölle Süd zu behalten. Und ob dann da nachher Eisenach oder irgendeine andere Mannschaft steht, das ist wieder das, wo ich sage, die Fans und Zuschauer verzeihen uns Fehler etc., wenn wir uns dann wirklich das letzte Hemd geben. Und deswegen war das da nicht mal zweitrangig, sondern wurde dahingehend nicht berücksichtigt, dass das unsere Entscheidung irgendwie beeinflusst hat.
Du hast vorhin das Spiel, das Heimspiel gegen den SCDFK Leipzig erwähnt. Das habt ihr mit 17:25 verloren. 6 Tore habt ihr da bis zur Pause erzielt. Und ich zitiere dich jetzt mal, das war definitiv nicht Gallier-like. Also man kann gegen den SCDFK Leipzig, glaube ich, verlieren. Das ist das eine. Aber das andere ist, wie man da eben auftritt. Und ich will jetzt gar nicht weiter auf die Spiele in Gummersbach und zu Hause gegen den BHC eingehen. Aber im Nachgang dieses Leipzig-Spiels, wie gehst du da als ja auch noch verhältnismäßig junger Geschäftsführer mit 33 Jahren mit deinen Spielern um, mit denen du unzufrieden bist? Weil die Trainernummer, die ist eine Sache. Aber was sagst du deinen Spielern? Weil da stehen 14 oder 16 Spieler auf der Platte und ja, der ein oder andere ist natürlich ein bisschen jünger, der hat vielleicht nicht so eine große Verantwortung, aber was sagst du gerade zu deinen erfahrenen Spielern, die schon lange dabei sind, von denen du ganz andere Erwartungen hast und von denen du auch schon andere Leistungen gesehen hast? Wie machst du das?
Also wir haben uns jetzt nach dem Leipzig-Spiel darauf verständigt, dass wir ein Gespräch mit der Mannschaft führen, um eben diese Themen anzusprechen, das tatsächlich auch von den Gesellschaftern geführt wurde und ich nicht dem Gespräch beigewohnt habe, aber tatsächlich einfach nur aus zeitlichen Gründen, da aktuell noch ein paar Sponsoren Gespräche zu führen sind. Das war so das Thema, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen da einfach nochmal insbesondere natürlich auch mit unseren erfahrenen Spielern sprechen und sie in Anführungszeichen an der Ehre packen und sagen, hey Freunde, so stellen wir uns das nicht vor. Wir wissen, dass ihr euch das auch nicht so vorstellt. Ja, das ist ja immer diese Balance, die man finden muss, weil die Spieler sind natürlich auch nicht zufrieden. Also die fahren auch nicht nach dem Leipzig-Spiel nach Hause und sagen, ja gut, so war es jetzt halt, morgen geht's weiter, sondern die beschäftigen sich ja auch mit den Themen. Mit ein paar Spielern saß ich nach dem Leipzig-Spiel noch länger im VIP-Raum zusammen, ja, wo ich mit ihnen gesprochen habe. Und da hat man wirklich in hängende Köpfe, leere Gesichter geschaut. Die waren genauso fix und fertig wie wir als, ich sag jetzt mal, Verantwortliche oder auch jeder Fan oder jeder, der das Spiel gesehen hat, drumherum waren die einfach durch. Und da versucht man natürlich eine gesunde Balance zu finden, weil noch mehr draufhauen im Sinne von, hey, das war scheiße, das wissen sie selber, hilft da halt auch nicht viel. Und da überlasse ich aber, und das werde ich in Zukunft auch weiterhin so tun, ganz, ganz viel dem Trainer, der die Jungs auch jeden Tag sieht in der Halle, der jeden Tag mit ihnen zusammenarbeitet, der auch für das Sportliche verantwortlich ist. Der Hauptteil liegt da natürlich immer beim Trainer in meinen Augen. Und wir haben nach dem Leipzig-Spiel nichtsdestotrotz versucht, auch von offizieller Seite aus da einfach nochmal Input zu geben, beziehungsweise uns da nochmal mit der Mannschaft zusammenzusetzen.
Ich habe vorhin den Spielplan erwähnt, klammern wir jetzt mal das Spiel in Magdeburg aus, ja? Also haken wir das mal ab als Niederlage, weil ich glaube, das ist unrealistisch. Aber ich bin jetzt mal optimistisch und sage, ihr gewinnt alle anderen Spiele. Dann kämt ihr auf 19 Punkte, Erlangen, aktuell als 16. hat bereits 19 Punkte, bedeutet, holen die noch einen weiteren Zähler, geht ihr runter in die zweite Liga. Wie gehst du persönlich damit um, dass du eigentlich weißt, es wird sportlich nicht reichen? Wie machst du das auch in den eben von dir angedeuteten Sponsorengesprächen? Wie macht man das, wenn man weiß, der Weg geht in die zweite Liga, wir sind realistisch, wir sind der HBW Balingen-Waldstätten, und was bedeutet das auch über die Saison hinaus? Und damit meine ich nicht nur die Spielzeit 24-25, sondern auch die Perspektive für die Jahre danach. Weil die Geldgeber, die Sponsoren wissen ja auch, wir sind nicht ein Erstligateam für Platz 6 bis 12, sondern für uns geht's immer hoch und runter. Ist das schwierig in solchen Gesprächen?
Da hilft zwei Punkte, die du gerade angesprochen hast in deiner Frage. Zum einen das offene und ehrliche Kommunizieren und zum anderen ein gewisser Realismus, dass man ihnen einfach sagt, so stehen wir, so sind wir aktuell, das ist das, wo wir uns bewegen, irgendwo zwischen der ersten und der zweiten Liga. Und da muss man das einfach offen und ehrlich ansprechen, dass es Jahre gibt, wo es so wie jetzt entweder nach unten geht oder wir auch in einer möglichen zweiten Liga spielen. Und dessen muss man zum einen sich selbstbewusst sein und zum anderen dann natürlich auch den Sponsoren dementsprechend rüberbringen. Unsere Sponsoren, und da bin ich unheimlich froh, wir haben ganz, ganz viele, die seit Jahren dabei sind, für die das auch sozusagen nichts Neues ist. Also sie wissen um die Thematik, dass wir uns irgendwo zwischen den beiden Ligen bewegen. Sie machen das insbesondere natürlich auch aus regionaler Verbundenheit, wo wir, ich sag jetzt mal, wenig Partner haben, die sagen, okay, erste Liga und sonst kommt für uns nichts in Frage, sondern diese Beständigkeit und dieses breit aufgestellte im Bereich Sponsoring hilft uns da unheimlich weiter und auch der gute Kontakt zu den Sponsoren. Und da, glaube ich, hilft es mir und uns als HBW nur weiter, wenn man die Themen offen und ehrlich anspricht, wenn man offen und ehrlich und realistisch sagt, okay, natürlich planen wir eher beziehungsweise nahezu nur noch die zweite Liga. Wenn dann bis 2.6. noch irgendwas sportlich oder eventuell auch wirtschaftlich bei anderen Clubs passiert, dann liegt das nicht in unserer Hand. Ja, wir können das tun, was in unserer Macht steht, und das wird offen und ehrlich in meinen Augen meinerseits gegenüber der Sponsoren kommuniziert. Das wissen sie auch unheimlich zu schätzen und gehen mit uns diesen Weg mit. Es gibt einige, die sagen, und das sage ich jetzt auch offen und ehrlich, zweite Liga ist gar nicht so schlimm, da gewinnt man wieder häufiger und da ist eine bessere Stimmung, dann auch im VIP-Raum oder in der Halle. Auch das haben wir. Von dem her glaube ich, dass da einfach der Weg der Kommunikation und der, ich sag jetzt mal, regelmäßigen und häufigen Kommunikation und da auch einfach eine gewisse Demut und Realismus an den Tag zu legen, da uns unheimlich weiterhilft und die Sponsoren das zu schätzen wissen.
Lass uns noch auf jeden Fall über mittelfristige und auch langfristige Ziele sprechen. Wenn ich mir die Zahlen oder besser gesagt den Weg des HBW in der Vergangenheit anschaue, ist natürlich aufgefallen, nach dem Abstieg 2017 ist die Mannschaft als Fünfter in der zweiten Liga ins Ziel gekommen. Danach ist man wieder aufgestiegen. Nach dem letzten Abstieg 2022 ist man auch sofort wieder aufgestiegen. Das bedeutet, man ist in der Lage, als Absteiger sofort wieder sportliche Ziele relativ hoch zu setzen, um dann eventuell auch direkt wieder aufzusteigen. Man sieht übrigens am Beispiel GWD Minden, ja, dass das auch in die komplett andere Richtung gehen kann. Die haben jetzt gegen den Abstieg gespielt. Was ist in der kommenden Saison für euch möglich? Seid ihr in der Lage, wichtige Schlüsselspieler zu halten? Ich meine, ihr verliert zum Beispiel euren sehr, sehr guten Torhüter Mohamed El-Tayar.
Also es ist so, dass wir die Kaderplanungen für kommende Saison noch nicht abgeschlossen haben, weshalb es mir natürlich auch unheimlich schwerfällt, da jetzt bereits eine Prognose abzugeben. Nichtsdestotrotz werden wir uns sicherlich, oder ich sag mal, wir werden sicherlich alles dagegen tun, dass es uns passiert wie GWD Minden, ohne das jetzt böse zu meinen. Und ich glaube auch, dass wir mit dem Personal, das bis jetzt bereits bekannt ist und bereits auch veröffentlicht wurde, sicherlich wieder eine gute Rolle spielen können. Ich würde auf keinen Fall, weil ich eben in der Vergangenheit, wenn man sich das mal anschaut, wie viele Bundesliga-Absteiger den direkten Wiederaufstieg im nächsten Jahr geholt haben oder das geschafft haben, dann sind es relativ wenige im Vergleich zu denen, die wirklich dann auch erstmal ein, zwei Jahre gebraucht haben, würde ich da ungern jetzt bereits ein Ziel ausgeben. Wir sind der HBW, wir gehören in meinen Augen in das obere Drittel der zweiten oder untere Drittel der ersten Liga. Das ist so diese Range, wo wir hingehören, wo ich glaube, wo wir uns auch mittelfristig irgendwo einpendeln müssen, wo wir dann aber auch, wie wir es vorher schon hatten, das ganz klar kommunizieren müssen, dass es auch mal ein Jahr runtergehen kann, dass es vielleicht aber auch dann mal ein Jahr braucht, um eben so einen großen Umbruch, wie wir jetzt auch für kommende Saison haben, bis das alles wieder funktioniert. Ich glaube aber, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Du hattest Mohamed El-Tayar angesprochen. Ich glaube, mit unserem Ersatz, den wir jetzt für ihn gefunden haben, bin ich sehr, sehr zufrieden. Man sieht aktuell, was er in Eisenach da auf die Platte bringt. Von dem her blicke ich da sehr, sehr positiv in die Zukunft. Kann aber keine finale Aussage treffen, weil eben noch ein, zwei Positionen dahingehend offen sind.
Gut, Mateusz Konecki mit all seiner Erfahrung sollte in der zweiten Liga meiner Meinung nach zumindest wahrscheinlich der beste Torhüter sein, den es gibt. Aber das werden wir dann sehen. Und langfristig, das hatte ich ja auch noch angedeutet, habt ihr langfristig als Verein nur eine Chance, euch vielleicht mal wieder ein paar Jahre in der ersten Liga zu etablieren, wenn irgendwann mal diese verflixte neue Halle gebaut wird? Und ist das überhaupt realistisch? Gibt es aktuell Gespräche? Da habe ich ja vor etlichen Jahren schon mit meinen Experten, HBW-Experten hier drüber gesprochen, vom Zollernalbkurier, aber auch mit Wolfgang Strobel, deinem Vorgänger. Und immer war die Aussage, ja, wir müssen mal gucken. Was passiert denn jetzt in Baling, was eine neue Halle angeht? Weil ihr habt keinen wirklich richtig großen VIP-Raum, ihr habt nicht so viele tolle Möglichkeiten drumherum. Ich meine, die Stimmung, das ist das eine, ja? Also gar keine Frage. Wenn die Halle voll ist und ihr gute Leistung bringt, ist die Stimmung natürlich super. Aber eigentlich bräuchtet ihr eine neue, moderne Arena.
Also das Hallenthema ist ein Thema, das beschäftigt mich oder wie auch immer man das nachher titulieren möchte, seit dem ersten Tag mit der Pressekonferenz und der Bekanntgabe, dass ich Wolfgangs Nachfolge antreten werde, war die erste Journalistin, die mich danach im Interview hatte, glaube ich, die zweite Frage, wie es denn aussieht, ob ich eine neue Halle bauen möchte. Von dem her, dieses Thema schwirrt hier seit vielen, vielen Jahren in unserem HBW-Konstrukt umher. Es ist so, dass es damals, ja, ich kenne es nur von Erzählungen, muss ich ehrlich gestehen, ja, dass es damals kurz davor gescheitert ist, 2019. Wir jetzt aber, das muss man auch sagen, schon wieder 5 Jahre ins Land gezogen sind, es aktuell aber nicht danach aussieht, dass da irgendwas passieren wird in den nächsten 1-2 Jahren. So ehrlich muss man auch sein. Wir sind im stetigen Austausch mit der Stadt dahingehend, dass wir sagen, okay, wir müssen uns auf irgendeine Art und Weise weiterentwickeln, sei es eine neue Halle, sei es ein neuer VIP-Raum oder irgendwas in die Richtung, um auch weiter Schritt zu halten. Weil, und das hast du richtig gesagt, die anderen entwickeln sich weiter, die anderen haben große Hallen, die anderen haben wunderschöne VIP-Räume mit teilweise Logen und wir versuchen aus den uns gegebenen Möglichkeiten das Beste rauszuholen, aber irgendwann wird diese Grenze kommen, dass man sagen muss, okay, wir können nichts mehr tun, wir haben den VIP-Raum voll, die Halle ist voll und die anderen rennen uns wirtschaftlich trotzdem davon. Und da sind wir im stetigen Austausch mit der Stadt. Das sieht aktuell nicht danach aus, so ehrlich muss man auch sein. Nichtsdestotrotz ist sich die Verwaltungsspitze dessen bewusst, dass man da in mittelfristig, langfristiger Planung irgendwas tun muss. Ob das dann eine interkommunale Halle ist oder eine Multifunktionshalle für mehrere Sportarten, wie sowas aussehen könnte. Da gibt es die verschiedensten Ideen oder sonst irgendwas, aber konkret in Planungen aktuell sind wir da nicht.
Eine interkommunale Halle, den Begriff haben wir in über 10 Jahren Kreisab hier im Podcast auch noch nicht gehört. Sind wir ein bisschen schlauer geworden. Felix, herzlichen Dank für auch klare Worte von dir. Das weiß ich sehr zu schätzen, denn das ist natürlich nie so leicht, ne? Gerade in der Situation, in der ihr euch befindet. Aber deswegen nochmal danke für deine Offenheit und an euch da draußen danke, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefunden und hört auch nächste Woche wieder rein. Aber bevor ich euch komplett verabschiede, möchte ich noch hinweisen auf die sozialen Kanäle, habe ich zwar eben schon getan, aber nochmal, Facebook, Twitter, YouTube und Instagram, da könnt ihr euch auf jeden Fall informieren über alles, was Kreisab betrifft. Und in 7 Tagen könnt ihr dann wieder reinhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.